SRF 3.
Deutschland nagt an den Krawallen von Chemnitz, aber lösen diese auch langfristig etwas aus in Politik und Bevölkerung oder bleibt es beim Kurzzeitschock? Der Papst macht in Italien Politik. Foltervideos von Flüchtlingen geben der Migrationsdebatte einen neuen Impuls. Das unsere Themen jetzt im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Es hat zwei Tage gedauert, jetzt äußern sich die hochrangigen Politiker in Deutschland zu den Randalen in Chemnitz.
Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
Das sagte etwa Kanzlerin Angela Merkel. Die Polizei gab inzwischen bekannt, dass bei den Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken und den Hetzjagden gegen mutmaßliche Ausländer am Montagabend 20 Menschen verletzt wurden, darunter zwei Polizisten. Der Überblick von Judith Huber.
Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittag vor die Medien trat, sprach er zunächst der Familie des getöteten 35-Jährigen sein Beileid aus. Dieser war am Sonntag bei einem Stadtfest in Chemnitz ermordet worden. Aber was daraus auf dem Rücken des Opfers gemacht worden sei, so Kretschmer weiter, sei verstörend.
Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich und wird von uns zurückgewiesen.
Er rief alle Sachsen dazu auf, sich Rechtsextremisten entschieden entgegenzustellen. Gleichzeitig trat er Vorwürfen, Sachsen sei auf dem rechten Auge blind, entgegen. Die Polizei sei handlungsfähig und handle. Bundeskanzlerin Angela Merkel ergriff nun heute ebenfalls das Wort und mahnte:
Das darf auf keinen Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.
Details zur Tötung des 35-Jährigen sind noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft teilte lediglich mit, die beiden Tatverdächtigen, ein Syrer und ein Iraker, hätten nicht aus Notwehr gehandelt. Da man mit weiteren Demonstrationen rechnet, bot Innenminister Horst Seehofer Sachsen Polizeiunterstützung des Bundes an.
Also klare Ansagen aus der Politik, heute zumindest. Viele in Deutschland zeigen sich nun schockiert. Aber die starke, organisierte und gewaltbereite rechtsextreme Szene in Sachsen, mitsamt ihren Gegnern auch, war sehr wohl bekannt. Frage jetzt an Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Kamen denn diese Krawalle jetzt wirklich unerwartet oder hätte man schlicht und einfach damit rechnen müssen?
Also am Wochenende waren die schon unerwartet, aber gestern, das waren Ausschreitungen mit Ansage und dass die Polizei, aber auch die Politik nicht in der Lage waren, Gewaltausbrüche zu verhindern, die angesagt waren, das ist, man muss es so deutlich sagen, einfach unverzeihlich, denn der Schaden ist enorm. Der Glaube, dass der Staat sich durchsetzen kann und will, ist erschüttert und das leider nicht erst seit gestern.
Die sächsische Regierung soll zu wenig getan haben gegen Rechtsextremismus, soll dem Erstarken der Szene jahrelang zugeschaut haben. Ändert sich das jetzt mit diesen Ereignissen?
Es gibt ja Gründe, warum solche Dinge in Sachsen passieren. Das eine ist Misstrauen gegen die Regierung und den Staat. Das war in der DDR sehr ausgeprägt, also auch in Sachsen. Seit 1990 gibt es eine starke rechte Szene, die zum Teil bewusst nach Sachsen ging. Aber auch eine Politik, die vielleicht zu wenig entschieden dagegen vorging. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass viele Deutschen, ich habe es gesagt, nicht nur in Sachsen, nicht mehr an den Rechtsstaat glauben. Und die Politik hat das vernachlässigt. Auch G20 war so ein Fall. Damit Präsident Trump und die G20 sich in Hamburg treffen können, nahm man in Kauf, dass die Hamburger nicht geschützt waren. Vielleicht ist jetzt Chemnitz ein Weckruf, nicht nur für Sachsen, aber daran zweifle ich noch, da möchte ich zuerst Taten sehen.
Eben, damit sind wir eine Ebene höher auf der Bundesebene. Kanzlerin Merkel, Innenminister Seehofer, können Sie es sich leisten, die Aufarbeitung praktisch dem Bundesland zu überlassen?
Ja, was Sachsen betrifft schon. Deutschland ist ein föderales Land, so wie die Schweiz auch. Sachsen kann das. Die Bundesregierung muss auf ihrer Ebene schauen, was sie tun muss. Es gibt ja zum Beispiel Polizei auf Bundesebene und auf Landesebene. Und das heißt ja immer, es gäbe zu wenig Polizisten. Also da ist jeder auf seiner Seite verantwortlich. Das mit dem Rechtsstaat ist eben ganz wichtig. Ich behaupte, mehr als die Million Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, ärgern sich die Deutschen darüber, dass sie das Gefühl haben, es geht nicht nach den Regeln, man weiß nicht, wer da ist, wer gehen muss, es wird nicht durchgesetzt. Also mehr als die Million Flüchtlinge ärgern sich die Deutschen, dass der Staat, der Rechtsstaat nicht durchgesetzt wird.
Und in der Bevölkerung scheinen rechte Ansichten auch weniger verpönt zu sein als auch schon. Stichwort Pegida, Stichwort AfD. Sinkt die Hemmschwelle nach diesen Randalen weiter oder könnte es umgekehrt auch eine Art Rückbesinnung auslösen?
Also wenn sich der Staat nicht durchsetzen kann und die ganz normalen Bürger schützen kann, es wurden ja völlig unbescholtene Menschen gejagt in diesen Tagen, die irgendwie angeblich nicht ganz sahen. Also wenn der Staat das nicht unterbinden kann, dann wird es noch schlimmer. Der entscheidende Punkt war ja auch nicht, dass zum Beispiel einer den Hitlergruß machte. Das ist eine beliebte Provokation. Entscheidend ist, dass die Polizei nicht eingegriffen hat, weil sie überfordert hat. Und wenn da nicht Gegensteuer gegeben hat, dann wird es eher schlimmer als besser.
Live-Informationen von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Jetzt zu den Nachrichten mit Daniela Püntener. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Rücktrittsankündigung seines Umweltministers Nicolas Hulot zur Kenntnis genommen.
Hulot sei frei, so zu entscheiden, sagte Macron in Kopenhagen. Hulot hatte seinen Rücktritt während eines Fernsehinterviews bekannt gegeben mit der Begründung, er sei mit der Umweltpolitik der Regierung nicht einverstanden. Präsident Macron seinerseits sagte in einer ersten Reaktion, seine Regierung habe in den ersten 15 Monaten so viel für den Umweltschutz getan wie keine andere zuvor in der gleichen Zeit. In Sachen Iran-Sanktion wollen sich die USA vom höchsten Gericht der UNO nichts sagen lassen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag sei nicht zuständig für einen Streit um das Atomabkommen, argumentierte die Anwältin der USA vor den Richtern. Iran hatte den Fall vor Gericht gebracht. Die USA hätten Sanktionen gegen Iran verhängt, obwohl sich Iran an das vereinbarte Atomabkommen halte. Damit verstießen die USA gegen ein Freundschaftsabkommen der beiden Länder aus dem Jahr 1955, so Iran. Es gehe aber nicht um dieses alte Abkommen, sondern um die Einhaltung des Atomabkommens von 2015, argumentierten nun die USA vor Gericht. Und für dieses sei das UNO-Gericht ausdrücklich nicht zuständig. Die schweizerische Rettungsflugwacht Rega hat diesen Sommer 280 Personen zurück in die Schweiz gebracht, die im Ausland erkrankt oder verunfallt sind. Drei Viertel dieser Personen seien mit einem der drei Ambulanzflugzeuge nach Hause geflogen worden, teilte die Rega mit. Die restlichen Personen wurden von medizinischem Personal auf Linienflügen begleitet. Die Rega-Jets waren laut Mitteilung seit Anfang Juli vor allem in Europa unterwegs. Am häufigsten holten sie Personen aus Italien oder Spanien zurück. Über 40'000 Personen haben im letzten Jahr die Nummer 145 angerufen, die telefonische Beratungsstelle für Vergiftungen Tox Info Swiss. Bei den meisten Anrufen sei es um die Frage gegangen, ob man mit einem Kind notfallmäßig ins Spital müsse, teilt Tox Info Swiss mit. Bei fast der Hälfte der Anfragen ging es um Kinder, die meisten waren im Vorschulalter. 70% der Vergiftungen, wegen welchen die Nummer 145 angerufen wurden, geschahen mit Medikamenten, Haushaltprodukten oder Pflanzen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.094 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 14,35 gehandelt, der Dollar zu 97,60 Rappen. Das Wetter heute Abend und morgen Vormittag scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Allerdings verdichten sich die Wolken morgen immer mehr. Am Nachmittag und Abend kommt gebietsweise Regen auf. Es bleibt warm bei 27 Grad.
Info 3 Abend.
Foltervideos im Internet, auf der Webseite einer katholischen Zeitung, das gibt es. Avenire, die Zeitung der italienischen Bischöfe, hat sie veröffentlicht. Die Bilder zeigen, wie in libyschen Flüchtlingslagern Menschen misshandelt werden. Papst Franziskus selber hat auf die Videos hingewiesen und will jetzt die italienische Regierung unter Druck setzen. Er fragt, kann man Flüchtlinge unter diesen Umständen wirklich zurück nach Libyen schicken? Aus Rom berichtet Franco Battel.
Es war auf dem Rückflug von Irland. Vor Journalisten kam Papst Franziskus unvermittelt auf ein Video zu sprechen, das ihn sehr beschäftige.
Io ho visto un filmato clandestino. Che cosa succede a coloro che sono mandati indietro?
Er habe einen heimlich gedrehten Film gesehen, der zeige, was mit Flüchtlingen und Migranten geschehe, die die Flucht nicht geschafft hätten und nach Libyen zurückgeschickt würden. Dieses Video hat heute zuerst die katholische Tageszeitung Avenire publiziert, später zogen auch der Corriere della Sera und die Repubblica nach. Die verschiedenen Sequenzen zeigen stets Körper von Afrikanern, die schwer gefoltert werden. Die Authentizität dieser Aufnahmen ist nicht geklärt, aber der Inhalt liefert die erschütternden Bilder dazu, was Flüchtlinge und Migranten hier in Italien seit Jahren erzählen, nämlich dass in libyschen Lagern systematisch gefoltert werde. Aufgrund dieser Aufnahmen sagt Papst Franziskus nun, man solle sich gut überlegen, ob man Hilfesuchende nach Libyen zurückschicke.
Mandarle indietro si deve pensare bene, bene, bene.
Der Papst hat seine Aussage zwar an niemanden persönlich gerichtet, doch hier in Italien ist allen klar, dass der Adressat primär Innenminister Matteo Salvini ist. Salvini hatte erst vor wenigen Tagen damit gedroht, alle vom Schiff Di Ciotti geretteten 177 Flüchtlinge und Migranten nach Libyen zurückzuschicken. Die heute publizierten Aufnahmen untergraben nun diese Position des italienischen Innenministers erheblich. Bemerkenswert ist, dass nicht die Opposition, also der sozialdemokratische Partito Democratico, Salvini in Bedrängnis bringt, sondern die Kirche. In der Migrationspolitik ist derzeit die katholische Kirche Salvinis effizientester Gegenspieler. Zuletzt bei den Hilfesuchenden auf dem erwähnten Rettungsschiff Di Ciotti. Innenminister Salvini versprach damals, sie entweder in andere EU-Staaten weiterzuschicken oder nach Libyen zurückzubringen. Beides erwies sich als unmöglich. Schließlich war es die Kirche, die Salvini aus dieser Sackgasse herausholte. Die Kirche anerbot sich, den Großteil dieser Flüchtlinge zu übernehmen. Weil es aber im winzigen Vatikanstaat keinen Platz hat, heißt das konkret, diese Flüchtlinge kommen entgegen Salvinis Versprechungen trotzdem nach Italien. Sie treffen heute im Städtchen Rocca di Papa nahe Rom ein und werden bis auf Weiteres dort untergebracht.
Das war Info 3, verantwortlich heute Andreas Freudig und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.